Guten Morgen zusammen. Erstmal ein großes Dankeschön an das Lobpreisteam. Ich hatte da großes Vertrauen zu euch, dass das klappt mit den neuen Liedern und zwei davon, es waren drei neue eigentlich, ja, und dass ihr zwei davon eingespielt habt und uns eins davon schon gesungen habt, das andere kommt zum Schluss. Vielen Dank dafür. Und ja, Uwe, siehst mal, du darfst immer noch was Neues dazulernen. Ist doch gut, oder? Ich weiß nicht, wer das letzte Mal da war, als ich die Predigt hatte. Da ging es um das Thema Vertrauen. Vertrauen und du siehst mich oder du bist ein Gott, der mich sieht. Ich will heute noch einmal da weitermachen mit dem Thema Vertrauen und dann noch ein Stück weit, Gott schenkt dir ein neues Herz oder Gott will dir ein neues Herz schenken. Jesus, er war auf dem Berg oben, das war da, als er die Bergpredigt gehalten hat. Und dann kam er vom Berg runter, ging nach Kapernaum. Und da danach, ich lese den Text kurz vor, die Überschrift: ein römischer Hauptmann. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, heile meinen Diener, er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete: ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren: eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Ein römischer Hauptmann kommt zu Jesus. Jesus, er ist auf dem Weg in die Stadt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da zahlreiche Menschen um ihn rum waren, hinter ihm hergegangen sind. Denn es war ja beeindruckend, was er in der Bergpredigt alles gesagt hat. Und jetzt sind die Leute gespannt gewesen. Sie waren Jesus auf der Ferse. Sie wollten noch mehr wissen, noch mehr hören von ihm. Und viele waren auch dabei, weil er hat ja auch viele gesund gemacht, viele Kranke geheilt. Und viele dachten, was wirkt Jesus als nächstes? Was macht er als nächstes? Wird er noch mehr Kranke heilen? Was wird er tun? Und dann plötzlich, mitten in diese ganze Menge, kommt dieser römische Hauptmann. Ein römischer Hauptmann, die Römer waren die Besatzungsmacht dort und die waren eigentlich bei den Juden verhasst. Und ich habe mir gedacht, ja, der Hauptmann, der kommt ganz allein. Der kommt ganz allein und tritt zu Jesus mitten unter die Menschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da welche dabei waren, die gesagt haben: was will denn der da, dieser Römer? Der soll verschwinden, der hat hier nichts zu suchen. Der gehört doch nicht zu uns. Das ist einer, der uns unterdrückt. Was will der von Jesus? Was will der hier? Der soll verschwinden. Andere, die sind vielleicht zur Seite gegangen, haben ihn durchgelassen, haben sich gewundert, was der da will. Und wenn man sich mal in die Lage von diesem Hauptmann versetzt, wie wäre es euch gegangen oder was wäre euch durch den Kopf gegangen? Warum? Oder warum? Die Leute haben sich vielleicht auch gefragt, warum kommt er überhaupt zu Jesus? Keiner wusste es ja, bis er vor Jesus stand und zu ihm gesagt hat: Herr, Mein Diener liegt zu Hause gelähmt und leidet entsetzlich. Heile ihn. Dieser römische Hauptmann kommt zu Jesus und bittet, dass er seinen Diener heilt. Warum kommt er zu Jesus? Hat es doch keine Ärzte gegeben unter den Römern? Hat es doch niemand gegeben, der ihm helfen konnte, der ihn heilen konnte? Dieser Hauptmann, der hat sich eigentlich herabgelassen, der hat sich eigentlich erniedrigt. Er, der ja ein sogenannter Centurio, der ja eine Hundertschaft unter sich hatte und wie er auch da sagt, befehle ich, dann führe diese Untergebene meine Befehle aus. Und der lässt sich jetzt so weit herab und kommt zu Jesus, zu den Juden und bittet Jesus um Hilfe. Hat der Hauptmann sonst keine Diener gehabt? War ihm dieser eine Diener so wichtig? Der hätte ja sagen können, ja gut, wenn dem nicht mehr zu helfen ist, weg mit ihm. Ein neuer Diener her, ein junger, kräftiger, der fit ist. Aber dieser Diener war ihm wohl sehr wichtig, sodass er sich eigentlich so weit herabgelassen hat, um Jesus zu bitten, dass er ihn heilt. Ich denke, das war nicht leicht für den Hauptmann, das zu tun, diesen Schritt zu wagen, durch die Juden durchzugehen, vielleicht verspottet zu werden. Und vor allem, was denken seine Untergebenen, seine Soldaten? Der, der uns immer befiehlt, der geht zu dem Jude, zu Jesus und bittet den um Hilfe. Was ist denn das für ein Hauptmann? Vielleicht hat er auch an Achtung verloren dadurch. Mit Sicherheit haben viele darüber geredet, geschumpfe über ihn, sich lustig gemacht über ihn, vielleicht sich auch geärgert. Aber er hatte so ein Vertrauen in Jesus. Warum hatte er das Vertrauen in Jesus? Kannte er Jesus? Hat er schon Begegnungen gehabt mit Jesus? Aber er lässt sich von niemand abhalten. Er tritt vor Jesus und bittet Jesus um Hilfe. Der Hauptmann hatte so ein Vertrauen zu Jesus, dass nur Jesus ihm noch helfen kann oder seinem Knecht. Vielleicht hat er schon manches ausprobiert, manche Ärzte und manche Wunderheiler oder was auch immer, und keiner hat dem Knecht oder dem Diener helfen können. Der Einzige, der noch helfen kann, ist Jesus. Um Hilfe bitte, wenn ich in Not bin. Fällt dir das leicht, um Hilfe zu bitten, wenn du in Not bist, wenn du die Kontrolle verlierst, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Situationen gibt, die dein Vermögen übersteigen? Oder versteckst du dich lieber hinter deiner Fassade aus lauter Angst, es könnte noch schlimmer werden? Oder jemand lacht dich aus, wenn du über deine Schwierigkeiten, über deine Probleme sprichst? Oder verschweigst du deine Probleme aus Angst, aus Scham? Oder machst du es wie der römische Hauptmann und wendest dich an Jesus mit all deinen Problemen, mit deiner Not? Ist es nicht oft so, dass man versucht, dies und jenes zu tun, wo man denkt, es könnte helfen, anstatt dass man zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet? Wann hattest du das letzte Mal große Probleme oder Schwierigkeiten, wo du vielleicht keinen Ausweg gesehen hast, wie es weitergeht? Durch Krankheit, durch irgendwelche andere Dinge? Und wo die Gedanken im Kopf kreisen, was kann man machen? Was kann ich tun? Was hilft mir? Und Jesus vergisst man ganz. Oder erst wenn alles andere nicht mehr hilft, dann kommst du zu Jesus. Stell dir mal vor, Gott spricht zu dir. Du sitzt heute Nachmittag daheim auf dem Sofa, beim Kaffee trinken oder liegst heute Nacht im Bett und plötzlich spricht Gott zu dir und sagt zu dir, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne alle deine Freuden und Erfolge, deine Ängste, Schmerzen und Sorgen. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, ich sei weit weg oder habe Wichtigeres zu tun. Dein Alltag, der interessiert mich und ich freue mich, wenn du zu mir kommst und mir erzählst, was du auf dem Herzen hast. So bauen wir unsere Beziehung aus und du bleibst in meiner Nähe. Das ist mir wichtig, denn du bist mir sehr wichtig. Alles, was dich beschäftigt, die kleinen und die großen Gedanken und Fragen, die du über das Leben hast, die interessieren mich sehr. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. In meinem Sohn Jesus wurde ich ganz Mensch. Ich habe Liebe gegeben und empfangen, gelacht, gefeiert und mich satt gegessen. Ich musste aber auch schwitzen und frieren, hungern und große Schmerzen aushalten. Ich weiß, was es heißt, Angst zu haben, im Stress oder müde und ausgelaugt zu sein. Ich kenne alle deine Gefühle, kann sie alle nachvollziehen, weil ich sie selbst erlebt habe. Ich habe geliebt und war einsam, habe gelacht und geweint, mich stark und wieder schwach gefühlt. Ich wurde verspottet, verraten, verfolgt, gefoltert und sogar umgebracht. Glaube mir, ich verstehe genau, was du fühlst und denkst, was du durchmachst. Ich leide mit dir, wenn es dir nicht gut geht, und mache mit dir Freudensprünge, wenn du glücklich bist. Du bist mein geliebtes Kind. Ich verstehe dich sehr gut und interessiere mich so sehr für dich. Dein Gott. Gott spricht zu dir. Gott möchte, oder Jesus möchte, dass du dich mit deiner Sorge, mit deinen Problemen voller Vertrauen an ihn wendest. Genauso wie es der römische Hauptmann gemacht hat. Der römische Hauptmann, der befehligte seine Hundertschaft, ja, und der konnte sich hundertprozentig auf die verlassen. Was er sagt, das haben die Soldaten ausgeführt. Sie sind seinem Kommando unterstanden. Im Lukas-Evangelium, da kann man lesen, dass der Hauptmann dem jüdischen Glaube sehr verbunden war. Und er hat in Kapernaum die Synagoge bauen lassen, weil ihm die Juden am Herzen lagen. Also irgendwie hat er, wie genau, weiß es nicht, innerlich schon eine Beziehung gehabt. Die Juden waren ihm nicht gleichgültig, nicht egal. Und wie er zu Jesus gestanden ist, ich weiß es nicht, ob er einen Bezug zu Jesus hatte, ob er Glaube hatte sogar. Und trotzdem, dieser römische Hauptmann war kein Jude. Er war damit vom religiösen Leben der Juden ausgeschlossen. Und wer dem Gesetz nach sein Haus betrat, der wurde unrein. Und Jesus hat ja gesagt zu ihm, ich will mit dir kommen und deinen Diener heilen. Jesus, er hätte diesen Schritt getan und wäre mit dem Römer in sein Haus gegangen. Er hätte sich da damit unrein gemacht. Und könnt ihr euch das vorstellen, was das unter den Menschen ausgemacht hat, die um Jesus rum waren, die Juden? Als Jesus gesagt hat, ich will mit dir kommen, ich will deinen Diener gesund machen. Was hättet ihr gedacht, wenn ihr da in so einem riesen Pulk steht und da kommt einer, der gar nicht dazugehört, der verhasst ist, und Jesus sagt, ich gehe mit dir. Ich kann mir vorstellen, dass sich da viele aufgeregt haben, empört waren und dass viele gesagt haben, wie kann denn Jesus da mitgehen? Spinnt er? Das macht man doch nicht. Der macht sich doch unrein. Das ist doch gesetzlich festgelegt. Das geht doch gar nicht und so weiter. Haben den Kopf geschüttelt. Es steht nichts drin in diesem Text, ja, wie die Menschen reagiert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass da die unterschiedlichsten Reaktionen gekommen sind. Aber dieser römische Hauptmann hat gesagt, nein, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Der römische Hauptmann, der wollte eigentlich gar nicht, dass Jesus mitkommt. Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich gedacht hat, dass es da einen riesen Aufruhr gibt oder dass es da Probleme gibt. Und er wollte gar nicht, dass Jesus mitkommt. Er wollte Jesus vielleicht nicht in Bedrängnis oder in Schwierigkeiten bringen. Und während so die Menschen da gedanklich so, was sie da so umtrieben hat oder was sie alles dann gesprochen haben, wie die sich aufgeregt haben oder so, vielleicht, wir gehen doch regelmäßig in die Synagoge, wir spenden doch regelmäßig und überhaupt, wir halten uns an die Gebote Gottes. Und der soll sich doch lieber um uns kümmern, anstatt um den Diener von dem Römer. Der kann uns doch gestohlen bleiben, dieser Diener. Der interessiert uns doch nicht. Warum interessiert Jesus sich für den einen Kranken, wo doch so viele hier sind, wo auch unter uns auch Kranke sind? Der Hauptmann sagt, sag nur ein einziges Wort. Der Hauptmann, der hatte ein riesengroßes Vertrauen zu Jesus. Der war überzeugt davon, dass wenn Jesus nur ein Wort spricht und sagt, dein Diener ist gesund, dass er gesund wird. Ja, und er wollte gar nicht, dass Jesus mitgeht. Er wollte gar nicht, dass der mit ins Haus geht und den vielleicht anrührt oder über den betet oder irgendwas, sondern der hat so ein Vertrauen zu Jesus gehabt, dass er gesagt hat, sag nur ein Wort und er wird gesund. Hatte der so ein Vertrauen, weil er wusste, wenn ich sage zu meinen Dienern, mach dies oder jenes, dann machen die das. Meine Soldaten machen, was ich sage, dann wird es doch auch so sein, wenn es Jesus sagt. Oder war da noch was anderes? Ein tiefes inneres Vertrauen zu Jesus. Und Jesus, der steht vor dem Hauptmann. Ich habe mir versucht vorzustellen, wenn ich jetzt Jesus wäre und dieser Hauptmann steht vor mir und sagt, sag nur ein einziges Wort, wie würde ich da reagieren? Wenn ich die so fromme, die um mich rum sind, ja, die so misstrauisch sind oft und die so überzeugt sind von dem, was sie denken, was sie tun, dass sie die Frömmste sind und alles. Und dann kommt dieser Römer her und sagt, sag nur ein einziges Wort. Und andere, die schon jahrelang im Glauben sind und so weiter, die sagen, wir gehen in die Synagoge, wir beten, wir tun dies und jenes. Und wenn sie um was bitten, ach, könntest du nicht noch ein Zeichen geben? Oder vielleicht irgendeine Bestätigung, dass wir das auch wirklich glauben können, dass das wahr wird? Dieser Hauptmann hat nicht gesagt, ach ja, gib mir doch ein Zeichen, dann weiß ich, wenn ich heimkomme, ist mein Diener gesund. Nein. Der hat gesagt, sag nur ein Wort. Und dann ist Jesus erstaunt über diesen. Er hat sich verwundert und hat zu denen gesagt, die um ihn herum waren, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Das muss doch eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für die Menschen, die um Jesus rum waren. Keiner von euch, die ihr doch alle so fromm seid oder so fromm sein wollt, hat so einen Glaube wie dieser Römer. Das war eigentlich eine Provokation, oder? Wie hättet ihr euch da gefühlt, wenn Jesus sagt, keiner von euch hat so einen Glaube wie dieser Römer? Keiner aus dem auserwählten Volk Israel. Dieser Hauptmann hatte ein riesiges Vertrauen. Einen Glaube und ein Vertrauen, dass Jesus helfen kann. Wie ist es mit deinem Glaube, mit deinem Glaubensleben? Ist es nicht oft so, dass du vielleicht kommst und sagst, Herr, ich habe das und das Problem, die und die Not, die und die Sorge, hilf doch. Aber mach's doch vielleicht so, wie ich es gern hätte. Ja, wenn das so und so wäre, dann wäre alles prima. Wenn es nach unserem Kopf, nach unseren Wünschen geht. Ja, wir bringen vielleicht Jesus schon Lösungsvorschläge oder Lösungsmöglichkeiten mit und denken, ach, wenn Jesus so und so handeln würde, das wäre doch super, oder? Mensch, wenn morgen irgendwas Schwieriges im Geschäft kommt, Jesus, hilf doch, aber mach's doch so, dass ich gut dastehe oder dass ja, ich derjenige bin, der die Lösung hat oder in der Schule. Ach Herr, ich habe nichts gelernt, aber schenk doch, dass ich trotzdem ein Einser schreibe oder wenigstens ein Zweier. Ist es nicht oft so? Geht es euch nicht manchmal so, dass man so ja, in seine Gedanken dann so denkt? Hilf, aber hilf doch so, wie ich es gern hätte. Wo ist da, wenn wir Probleme haben, unser Hauptmann vertraue, sage ich mal, dass mir sage, Jesus, ein Wort von dir und ich vertraue drauf oder ich glaube da drauf. Ein Wort aus deinem Mund reicht aus und ich vertraue dir. Dieser gestandene Hauptmann, der in seiner Rüstung da vor Jesus steht, der was darstellt, ja, der schon eine gewisse Respektsperson ist, der lässt sich so weit herab und vertraut Jesus. Und Jesus, er sagte, solch einen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Dieser Glaube und das Vertrauen von dem Hauptmann, das hat Jesus schon beeindruckt. Und dann habe ich mich wieder gefragt, Jesus, der kennt doch jeden, der sieht doch, der weiß doch, was in uns vorgeht. Hat er das nicht schon vorher gewusst, dass der Hauptmann auf ihn zukommt, dass der so ein Vertrauen hat? Viele werden kommen, vom Osten, vom Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ja, viele von euch, die ihr hier seid, werden mit am Tisch sitzen, sagt Jesus zu den Menschen. Und dann gibt es aber viele, die hier sind, die denken, sie werden mit am Tisch sitzen im Himmelreich. Die werden nicht dabei sein. Die werden draußen sein. Draußen in der Finsternis, da wird sein heulen und Zähne klappern. In manchen Übersetzungen heißt es heulen und jammern. Dann ist es zu spät. Und die oder viele, die um Jesus rum waren, die dachten, wir gehören doch eigentlich automatisch zum Reich Gottes. Wir folgen Jesus, wir hören ihn zu, seine Predigten, was er erzählt, solche tolle Predigten und diese Wunderheilungen, diese Krankenheilungen, die er macht, das ist doch alles toll. Und sie sind Jesus nachgefolgt. Viele vielleicht nur, weil sie sensationsgierig waren, weil sie was sehen und erleben wollten. Aber viele waren dabei, die nicht vom Herzen her geglaubt haben. Und Jesus, er sagt ja dann auch, ja, nicht das, dass du dabei bist, dass du immer in der Synagoge bist, dass ihr denkt, ja, wenn ihr mir nachfolgt oder wenn ihr dabei seid und seht, was ich alles an Heilungen vollbringe, an Wundern vollbringe, das macht's noch nicht. Nur der Glaube und die Nachfolge an Jesus rettet dich. Ist es bei dir manchmal auch so, dass du denkst, ich gehöre doch auch dazu, ich gehöre doch auch zur Gemeinde, zum Volk Gottes. Der eine denkt, ich bin Mitglied in einer Kirche. Dazu, wenn man so mit manchen Menschen spricht, dann kommt es manchmal so raus, ja, ich bin ja noch nicht aus der Kirche austreten, ich bin ja noch in der Kirche, also komme ich ja in den Himmel. Und bei vielen ist so ein Denken vorhanden, ja, ich gehe doch immer wieder sonntags mal in die Kirche, dann gehöre ich doch auch dazu. Dann komme ich doch einmal in den Himmel. Einer hat mal zu mir gesagt, ja, also ich glaube das zwar nicht so an Gott und an Jesus und alles, aber ab und zu gehe ich doch auch in die Kirche und dann ist doch da so ein bisschen eine Sicherheit da, dass ich trotzdem in den Himmel komme. Ja, dann kann Gott doch nicht so gemein sein, dass er dann sagt, wenn es ihn wirklich gibt, dann kann er doch nicht so gemein sein, dass er sagt, nee, du kommst nicht in den Himmel. Dass aber dein persönlicher Glaube da dazu gehört, dass du dich entscheiden musst, Vertrauen hast zu Jesus, ja, das ist was ganz anderes, wie nur denken, ja, wenn ich dreimal im Jahr in die Kirche gehe und dreimal bete, dann ist alles gut. Diese werden nicht dabei sein, sagt Jesus. Deine Selbstsicherheit ist Lug und Trug. Es gibt keine Heilssicherheit für dein Leben. Im Gegenteil, aber was es gibt, ist Heilsgewissheit. Jesus, er sah den Hauptmann an und sprach, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, das geschieht, das passiert. Und zur selben Stunde, als Jesus das gesagt hatte, wurde der Diener gesund. Der Hauptmann, der sich herabgelassen hat, der ja, vielleicht verlacht wurde, vielleicht sogar verspottet wurde, der vor Jesus hintrete ist, dessen Herz, ja, der sich so um seinen Diener kümmert hat, der ja, ein Herz für seinen Diener gehabt hat, dessen Herz berührt Jesus. Vielleicht hat er es vorher schon berührt, vielleicht hat er schon, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Beziehung zu Jesus gehabt. Und ich denke mir, als der so vor Jesus gestanden ist, dass Jesus ihn angesehen hat mit Augen der Liebe. Wenn du noch wisst, in meiner letzten Predigt, da habe ich es ja vom Petrus gehört, der Jesus verleugnet hatte und wo es dann heißt, Jesus sah ihn an mit Augen der Liebe. Ja, der gesagt hat oder gesehen hat, ja, der, wo gesagt hat, wenn alle dich verleugnen, ich verleugne dich nie. Und dann hat er doch versagt. Und Jesus schaut ihn an, wie wenn er sagen wollte, oh je, jetzt hast du doch versagt. Und trotzdem habe ich dich lieb. Das ist so, mir ist es zu spät eingefallen, sonst hätte ich euch noch gesagt, sing das Lied, ja, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst, ja. Das ist so, das, wo mir immer wieder so einfällt oder immer wieder kommt, wo ich denke, ja, was machst du alles für Sachen in deinem Leben? So viel Mist, wo du baust und so viele Fehler, wo du machst und versagst, ja, und selber probierst, wie ich es vorhin gesagt habe, Lösungsmöglichkeiten zu finden, wie man sich selbst helfen kann, anstatt dass man zu Jesus kommt. Oder wo man Fehler macht und versucht es zu vertuschen oder es schön zu reden, dass ich zu Jesus kommen darf und sagen darf, Herr, vergib mir. Vergib mir, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Unrecht getan habe und Gott sagt, ich liebe dich, obwohl ich dich kenne. Das ist einfach was Tolles. Jesus, er kennt dich und liebt dich trotzdem. Und er sieht uns, er sieht jeden Einzelnen von uns. Und nichts bleibt ihm verborgen. Egal, was wir tun, was wir denken, was wir reden, er kennt alles, er sieht alles und hört alles. Und gerade deswegen will Jesus dir, ich habe da was mitgebracht, und zwar, Jesus möchte dir was schenken. Ihr wisst alle, was das ist, oder? Ein Herz. Jesus möchte jedem von euch ein neues Herz schenken. Tina, du darfst uns was vorlesen.
Es ist ein Brief von Gott an dich. Du, geliebter Mensch, ich freue mich, dass es dich gibt und ich habe große Sorgfalt darauf verwendet, dich so zu machen, wie du bist. Ich freue mich jeden Morgen, wenn du aufstehst und deinen Tag beginnst. Es ist schön, dir zuzuschauen beim Zähneputzen, Frühstücken, auf dem Weg zur Schule, in den Kindergarten oder zur Arbeit. Die Welt, in der du lebst, ist nicht immer einfach. Da gibt es Dinge, die dir Angst machen, Probleme, die auf dich zurollen, Menschen, die nicht nett zu dir sind. Tja, und ich sehe auch, wie du manchmal sein kannst. Manchmal gönnst du deinem Nachbarn nicht, dass er einen so guten Arbeitsplatz hat. Manchmal bist du neidisch auf das neue schicke Outfit deiner Freundin. Manchmal schlägst du jemanden die Tür vor der Nase zu, der deine Hilfe braucht. Ich weiß, an welchen Punkten du verletzt wurdest, wo es so richtig wehtat. Ich kenne die Sachen, über die du nicht redest, nicht einmal mit mir, weil du willst, dass sie eigentlich gar nicht da sind. Die Momente, in denen du die Augen zumachst, um die anderen nicht zu sehen, oder deine Ohren schließt, um mich nicht zu hören, kriege ich auch mit. Nein, ich möchte dir nicht sagen, was du alles falsch machst. Ich möchte dir sagen, dass ich dich lieb habe, dass ich dich sehe und dass ich um deine Not weiß. Ich möchte dir helfen, dir ganz nah sein, wenn du dich verschließt. Ich wünsche mir, dass dein Herz weich ist, lebendig, dass es für mich, für dich und für andere Menschen schlägt. Ich wünsche mir, dass es dein Herz berührt, wenn du einen Obdachlosen betteln siehst, wenn der Mensch neben dir unglücklich ist und weint, wenn dir jemand begegnet, der fremd in deinem Land ist und für den mit deinem Lächeln ein Stück Heimat entstehen kann. Und weißt du was? Es ist ganz egal, wie alt oder jung, groß, klein, dick oder dünn du bist. Es ist egal, ob du ein Manager oder ein Kindergartenkind bist. Ob du rosa oder braun magst, ob du eine Frau oder ein Mann, ein Mädchen, ein Junge bist, ich möchte dein Herz nehmen und das, was hart wie Stein geworden ist, wegnehmen und es wieder weich und lebendig machen. Es soll schlagen und berührt werden. Es soll mir begegnen und vor Freude lachen können. Es soll weinen können, wenn es schlimme Dinge sieht und es soll immer wissen, dass du mein geliebter Mensch bist. Dieses Herz wird dein Leben verändern und dich noch mehr so machen, wie ich dich mir ausgedacht habe. Und denk dran, wenn du morgen früh aufstehst, ich freue mich auf den Tag mit dir. Alles Liebe von deinem Vater im Himmel.
Dankeschön. Ein neues Herz schenke. Wie geht es? Ich habe euch da mal ein paar Bilder mitgebracht. Das war mal, glaube ich, 2017 die Jahreslosung. Manche Menschen haben Probleme mit dem Herzen. Junge Menschen haben oft Probleme mit dem Herzen, wenn sie verliebt sind. Ich denke, das werden auch manche Ältere kennen noch, als sie verliebt waren. Andere haben Probleme mit dem Herzen, weil sie herzkrank sind. Die einen haben Herzrasen, die anderen Vorhofflimmern, die anderen Herzrhythmusstörungen. Ich habe eine koronare Herzkrankheit. Und so gibt es manches andere. Und mancher von euch hat vielleicht schon seine Erfahrungen damit gemacht, wie das Herz manchmal etwas unruhig werden kann, wie das manchmal etwas holpern oder stolpern kann, wie das manchmal rasen kann. Ja, viele bekommen eine Herzkatheteruntersuchung, haben vielleicht manche von euch auch schon gehabt, diese Erfahrung zu machen, wie das ist, wenn man ins Herz reingucken kann, was da innen passiert, wenn das Blut so durch die Venen, durch die Adern fließt und wenn es dann Engstellen gibt, wo es nicht mehr durchgeht, wo man Atemnot bekommt. Die einen bekommen dann Medikamente, dann kann denen wieder geholfen werden. Andere werden operiert. So mancher bekommt ein Defi, damit sein Herz wieder im richtigen Takt schlägt und so weiter. Und manche bekommen sogar ein neues Herz operiert. Wenn ein Mensch durch sowas, wo er behandelt wird oder operiert wird, ein Defi bekommt oder vielleicht sogar ein neues Herz bekommt, ist er dann ein neuer Mensch? Ist er dann ein anderer Mensch? Nein, er ist immer noch der gleiche, der alte Mensch. Und wenn Gott ein neues Herz schenkt, dann geschieht es ohne OP. Dann geschieht es durch seine Zusage, durch seinen Heiligen Geist. Und Gott möchte, dass du ihm dein Herz öffnest, dass du dich von Gott berühren lässt, dass er dein Herz berührt. Und vielleicht hast du das schon einmal gespürt oder gemerkt, dass Gott dein Herz berührt. Vielleicht auch schon öfters. Wie fühlt sich das an, wenn Gott dein Herz berührt? Was geschieht da? Das linke Bild habe ich fotografiert, als ich vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vor 2 Jahren oder wann es war, wo ich im Krankenhaus im Diak gelegen bin, zur Herzkatheteruntersuchung. Und wo der Arzt dann zu mir gekommen ist nachher und gesagt hat, ja, es sind mehrere Engstellen vorhanden und das kann man nicht durch Stents reparieren, das muss durch eine Bypass-OP geschehen. Und ich soll mich mit meiner Hausärztin, mit dem Kardiologe besprechen, wie das weitergeht. Und wo dann rauskomme ist, ja, gibt eine Bypass-OP und ich, ja, jetzt im Mai wird es 1 Jahr, wo ich in Heidelberg war letztes Jahr und 5 Bypässe bekommen habe. Und da habe ich an der Wand das Bild hängen sehen und das hat, glaube ich, der Dr. Benjamin dort aufgehängt. Das ist ein gläubiger Arzt, der im Diak schafft. Und der hat es, weiß nicht, vielleicht 2017, als das die Jahreslosung war, dort aufgehängt. Und das habe ich da gelesen. Und da heißt Gott, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Jesus zu vertrauen, dass er hilft, dass er da ist, dass er mitgeht, egal was passiert. Egal, ob du jetzt im Krankenhaus bist, ob du eine Herzkatheteruntersuchung kriegst, ob du eine OP hast oder irgendwas, sich fallen lassen, Gott zu vertrauen. Ich habe damals gesagt, egal was ist, Herr, ich möchte dir vertrauen, ich möchte mich ganz in deine Hände legen. Du wirst recht machen. Jesus, er will dich verändern. Er spricht zu dir und da musst du nicht im Krankenhaus sein oder sonst was und keine Herz-OP haben oder sonst irgendwas, sondern er will dich verändern. Und es kann überall passieren, überall geschehen. Jesus sagt, ich will dir ein neues Herz schenken, wenn du es zulässt und mir den entsprechenden Raum dafür gibst. Wie das aussehen kann, so ein neues Herz, das liest uns Verena jetzt noch kurz vor.
Stell dir vor, heute Abend geschieht ein Wunder und Gott schenkt dir ein neues Herz. Wie ist dein nächster Tag? Alexander ist 14 Jahre alt. Manchmal ist sein Leben so wie das Leben eines ganz normalen 14-Jährigen. Er steht so auf, dass er gerade noch rechtzeitig in die Schule kommt und genügend Zeit für sein Styling hat. Alexander ist froh, wenn er seine Mutter und seinen jüngeren Bruder nicht so oft zu Gesicht bekommt. Er liebt seine Mutter und seinen jüngeren Bruder. Sein Vater ist vor kurzem ausgezogen und seither ist sein jüngerer Bruder immer traurig. Und Mama, sie ist oft schlecht gelaunt und meistens bekommt es Alexander ab. Er ist ja schließlich schon 14 und kann etwas mehr Verantwortung übernehmen. Irgendwie in sich drin versteht Alexander, dass seine Mutter auch überfordert ist mit der Situation. Und manchmal hört er sie abends im Bett weinen. Mit seinem Vater versteht er sich nach wie vor ganz gut. Trotzdem hat er das Gefühl, alleingelassen worden zu sein. Früher war alles schöner. Irgendwann hat Alexander zugemacht, sein Herz abgeschlossen. So kommt er ganz gut damit klar. Manchmal würde er gern seine Mutter in den Arm nehmen, seinem kleinen Bruder über den Kopf streichen, bei Papa weinen oder seinen Freunden einfach erzählen, wie es ihm geht. Irgendwie geht das nicht mehr. Sein Herz scheint wie aus Stein zu sein. Manchmal spürt er es nicht mehr. Und manchmal denkt er, eigentlich hilft nur noch ein Wunder. An diesem Abend geht Alexander wie gewohnt ins Bett. Er ist zu spät nach Hause gekommen. Das hat Krach mit Mama gegeben. Sie haben sich angeschrien. Sein kleiner Bruder kam daraufhin heulend aus dem Bett. Mama hat ihn wieder ins Bett gebracht und Alexander ist betröppelt in sein Zimmer geschlichen. Später, als er noch mal kurz auf dem Klo war, hatte Mama im Schlafzimmer weinen gehört. Ein echt beschissener Tag. Dafür fällt ihm kein passendes Wort ein. Kurz vor dem Einschlafen denkt er noch einmal, da hilft nur noch ein Wunder. Am nächsten Tag wacht Alexander auf. Er schaut auf sein Handy. Es hat noch gar nicht geklingelt. Irgendetwas hat ihn aufgeweckt. Und irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Er liegt im Bett und überlegt, was dieser Tag wohl bringen wird. Es fühlt sich anders an als gestern Abend. Er ist so früh aufgewacht, dass noch niemand anderes aufgestanden ist. Alexander klettert aus dem Bett und schiebt die Vorhänge zur Seite. Die Sonne scheint. Er schließt für einen Moment die Augen und genießt die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster hereindringen. Er stampft ins Bad, geht unter die Dusche und macht sich fertig. Er hört das Klingeln des Weckers seiner Mutter. Gleich wird sie aufstehen und ins Bad gehen. Leise huscht Alexander in die Küche. Er durchsucht die Schränke und findet noch ein paar Aufbackbrötchen, die er erfolgreich in den Ofen schiebt. Auch den Kaffee bringt er erfolgreich zum Laufen. Er deckt den Tisch und einem Impuls folgend geht er kurz in den Garten, um eine Blume abzuschneiden, die er dann in eine Vase auf den Tisch stellt. Kurz hält er inne und fragt sich, was denn heute mit ihm los ist. Fühlt sich so ein Wunder an? Seine Mutter kommt in die Küche und bleibt erstaunt in der Tür stehen. Ihr gehetzter Blick entspannt sich und ein liebevolles Lächeln erscheint auf ihren Lippen. Sie geht zu Alexander und sagt einfach nur Danke und taucht ihm einen Kuss auf die rechte Wange. Alexander grinst in sich hinein und holt die Brötchen aus dem Backofen. Frühstück ist fertig, ruft er seinem jüngeren Bruder zu, der gerade durch die Küchentür kommt. Und heute lässt es sich sogar gefallen, dass der Kleine ihn umarmt und mit strahlenden Augen anschaut. Irgendetwas ist passiert. Alexander spürt wieder was und das fühlt sich ziemlich gut an. Etwas Neues wächst in ihm. Vielleicht ist das ja das Wunder, das er gebraucht hat. Das kann ruhig so weitergehen, findet er und nimmt sich ein Brötchen und beißt genussvoll hinein.
Vielen Dank, Verena. So kann das zum Teil aussehen, wenn Jesus dich verändert, wenn Jesus dir ein neues Herz schenkt. Jesus will dir ein neues Herz schenken, wenn du es zulässt und ihm den entsprechenden Raum dafür gibst, dass er sich bei dir immer weiter ausbreiten kann. Mit ganz viel Liebe und mit meinem Heiligen Geist will ich dein Herz randvoll füllen, damit darin immer weniger Platz für Negatives und Verletzendes bleibt. Öffne mir dein Herz und vertraue mir dein Leben an, und ich werde dich gut und sicher führen. Ich verspreche es dir. Du bist mein geliebtes Kind, ich mache dein Herz neu und dich mir immer ähnlicher. Das wünsche ich euch, dass ihr das spüren dürft, dass Gott euch berührt, anrührt und ein neues Herz schenkt und dass das Vertrauen von euch zu Jesus jeden Tag ein Stückle weiter wächst. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, hab du herzlichen Dank dass du es bist, der uns lieb hat, der uns unaussprechlich lieb hat, der uns berührt, der uns anrührt, der uns verändern will, der uns ein neues Herz schenken will. Und Herr, du weißt auch, wo wir uns oft abmühen und abstrampeln, um gut dazustehen, um es allen recht zu machen, um ja nach außen hin alles gut aussehen zu lassen. Und wo wir innerlich oft versagen, wo wir voller Sorge, voller Not sind manchmal, voller Angst, voller Scham, wo wir manchmal nicht recht wissen, wie wir manches bewältigen sollen und uns damit rumplagen, anstatt zu dir zu kommen. Ja, schenk uns einfach Vertrauen zu dir, Herr. Immer mehr Vertrauen zu dir, dass wir mit allem, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt, zu dir kommen. Und dass du uns hilfst, dass du uns frei machst, dass du uns rein machst von allen Sorgen, Problemen, von aller Schuld und Sünde. Und dass wir das einfach spüren dürfen. Du schenkst Veränderung in uns. Du schenkst uns ein neues Herz. Danke, dass du mit jedem von uns in die neue Woche gehst, dass du uns begleitest und dass du uns nahe bist, Herr. Amen.